Technikwürze 131, der Frühlingsanfang auch bei Technikwürze. Herzlich willkommen, mein Name ist David Mazeski. Mit mir dabei zum dritten Mal in der Technikwürze und ich freue mich sehr, Nikolai Schwarz.
Schönen Tag aus Dortmund.
Und eine ganz neue Stimme heute, Peter Kröner.
Hallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Mazeski.
Peter, wer bist du?
Peter Kröder, haben wir ja, glaube ich, schon gesagt. Ein selbstständiger Webworker, Webdesigner aus der Nähe von Osnabrück. Ich baue Websites, Webstandards und befülle meinen Blog, zu finden unter petergröner.de. Ja, das wäre es im Wesentlichen.
Verlinken wir auch nochmal in eine Sendung. Frühlingsanfang haben wir die Webseite genannt, weil das eigentlich heute mal wieder eine reguläre Sendung ist, indem wir einfach mal so ein paar Links für euch rausgesucht haben. Und dann würde ich ganz einfach mal sagen, starten wir mal damit.
Aktuelles.
Den ersten, den ich euch rausgesucht habe, der ist in der Tat eigentlich schon ein bisschen was älter, vielleicht für einige ein bisschen zu alt, dennoch hatte ich ihn bisher noch nicht gebracht und zwar bietet Google inzwischen die kanonischen URLs. Ich habe mir das jetzt einfach mal so runtergeschrieben, weil ich mir unter dem Wort kanonische nichts vorstellen kann. Beispiel gibt es allerdings auch nochmal in der Niederschrift von Technikwürze. Kanonische URLs, wofür ist das ganze Ding gut? Soweit ich das verstanden habe, ist es ja so, dass der eine seine Webseite, eine bestimmte Seite eines bestimmten Themas irgendwie unter einer bestimmten URL hat. Und es gibt ja vielleicht noch ein paar Parameter, die er da hinten dran hängt, sodass Google bisher davon ausgegangen ist, das ist duplicated content, also das sind zwei verschiedene Seiten. Schlussendlich steckt aber nur eine dahinter. Und viele haben mir überlegt, ja, gibt es jetzt den Duplicated Content bei Google oder nicht? Also sofern Duplicated Content bei Google vorhanden wäre, werten die jetzt eine Seite von mir ab oder werten die mich generell ab? Und Google sagt, zumindest im Blog haben sie das gesagt, dass Duplicated Content generell so gibt es nicht bei uns. Aber ihr lieben Webentwickler habt jetzt die Möglichkeit, so eine kanonische URL zu setzen. Das ist eigentlich nur so ein Meta-Tag, wo drin steht, dass die aktuelle Webseite, die jetzt gerade aufgerufen ist, die Hauptadresse ist sozusagen. Und wenn jetzt eure fünf identischen Seiten mit unterschiedlichen Parametern eben diesen Meta-Tag mit der einen URL enthält, dann weiß Google, aha, das ist so die Startseite. Und ihr könnt sozusagen Duplicated Content, den es laut Google eigentlich gar nicht gibt, verhindern. Vielleicht mal ganz nett. Nächste Geschichte, die ich beziehungsweise habe ich eine E-Mail bekommen von Sebastian Deutsch und der hat ein jQuery-Plugin vorgestellt. Das nennt er Smile Designer Smile und soll euch dabei helfen, die Layouts besser umzusetzen. So sagt er das, nämlich das Plugin stellt das Screen Design als halbtransparentes Overlay über das HTML. Also für diejenigen, die vielleicht ein bisschen pixelgenau irgendwas machen müssen. Für mich kommt das Ding nicht in Frage, weil das Web ist eh flexibel, so meine Meinung. Aber vielleicht könnt ihr euch das ja mal anschauen und Kontakt aufnehmen mit Sebastian und mal schauen, ob ihr das eventuell verbessern könnt oder für euch einsetzen könnt.
Das ist interessanterweise dieselbe Einschätzung, die ich auch Sebastian gegeben hatte. Er hatte mich auch gefragt, mal, was ich von dem Plugin halte. Mhm. Grundsätzlich ist das dann halt ganz gut, wenn man für Agenturen arbeitet und die Agenturen aus irgendwelchen Gründen darauf bestehen, dass man Sachen tatsächlich pixelgenau umsetzt. Aber ich benutze es zum Beispiel auch nicht. Also ich habe so ein Design dann von mir aus in InDesign oder in Illustrator und weiß dann in etwa, wie es aussehen soll. Und ob das nun Pixel drüber liegt oder drunter, ist im Zweifelsfall egal.
Mhm. Microsoft hat doch jetzt auch so ein Tool vorgestellt. Wie heißt denn das hier, dieses Vergleichstool? Da haben doch auch so ein paar Leute aufgeschrien unter uns Webleuten.
Das Vergleichstool ist mir noch nicht untergekommen.
Erinnere mich, ich weiß nur nicht, wie es heißt.
Ja, das war diese Geschichte, dass du quasi deine zwei Browser oder deine drei oder was auch immer nebeneinander hast und hast so Rulers links und rechts, so dass du wirklich genau auf den Millimeter auf dem Bildschirm sehen kannst, wo sind die Unterschiede. Zumindest hat Microsoft dieses Produkt, was derzeit, glaube ich, noch in so einer Beta-Phase ist, genauso präsentiert, dass du Pixel genau präsentieren kannst. Und dann haben natürlich einige gesagt, Mensch, das geht ja gar nicht. Also Pixel genau und Internet ist eh nicht und ist gar nicht so wichtig und muss ja auch gar nicht. Und na, ob das der richtige Weg ist. Aber ich komme gerade nicht drauf, wie das...
Expression soll. Web Super Preview heißt das, glaube ich.
Richtig, exakt, das war das. Ja.
Ja, hört sich auch schon super an.
ich habe es mir versucht in der VMware unter Windows Vista, war das, glaube ich, was ich da gestartet hatte, mir das runterzusaugen. Das hat zweimal nicht geklappt und starten wollte es erst gar nicht. Naja, aber ich glaube, das, was ich denn gesehen hätte, hätte es funktioniert, hätte mich sowieso nicht von den Socken gehauen. Aber sei es drum. Aber vielleicht mag die eine oder andere Agentur darunter sein, für die das eventuell was ist.
Ne? Ja. Machen ich mal weiter, oder?
Bitte, ja.
An diesem Wochenende war das zweite Barcamp Ruhr. Da war ich dann auch, am Samstag zumindest. Es war wieder mal ein etwas hektisches Wochenende. Und insbesondere hatte ich Glück, weil auch das Webstandards-Magazin da war. Und zwar in Form von Ansgar Heinz, zumindest am Samstag. Und er hat ganz viele Hefte mitgebracht. Ich nehme an, die meisten Leute, die den Podcast hören, werden das schon aus anderen Quellen mitbekommen haben. Es gibt ein neues Magazin, Webstandards-Magazin heißt das, wird herausgegeben von Anatom 5 aus Düsseldorf. Mitgearbeitet haben dann eben Ansgar, Jörg und auch Silvia Egger. Mhm. Und seit Freitag ist das im Handel erhältlich. Und die Leute, die am Wochenende auf dem Barcamp waren, konnten das da umsonst mitnehmen.
Und schon mal Probe schauen, sozusagen.
Mhm. Es ist so, ich finde, es macht einen ziemlich guten Eindruck. Sieht einigermaßen frisch aus. Kann sich jeder selbst mal anschauen, wenn er es in seinem Bahnhofshandel findet. Ich glaube, es ist nicht überall erhältlich, aber in den größeren Orten müsste man das bekommen oder eben man abonniert das. Ich bin natürlich etwas befangen, weil ich für das Magazin selbst einen Text geschrieben habe, aber kann ja jeder in den Bahnhofsbuchhandel gehen, das einmal durchblättern und dann für sich entscheiden, ob er es kaufen möchte oder nicht.
Ja, finde ich für sich eine super interessante Sache. Eigentlich mal, den Podcast haben wir ja mit Technik, wird es schon seit 2005, Weblog gibt es das en masse, aber bisher irgendwie noch nichts so in Sachen Print, außer vielleicht mal im T3N, wo mal der ein oder andere Artikel erscheint. Von daher eine schöne Geschichte. Ich habe das Abo mir bestellt, aber bisher noch keine Ausgabe bekommen. Also es müsste ja, denke ich, dann bald soweit sein.
Wird in den nächsten Tagen bei dir eingehen, ja. Nehme ich an. Ja. Genau, und auf dem Barcamp gab es dann auch eine Session speziell zum Webstandards-Magazin, die Ansgar gehalten hat, wo dann jeder in der Runde sagen konnte, was für Themen hätte er gerne demnächst behandelt und was gefällt ihm an dem Heft und was gefällt ihm nicht. Mhm. Bin mir sicher, davon wird einiges auch in den nächsten Ausgaben noch einfließen, inhaltlich.
Genau.
Ich bin gespannt.
Zur Info, ohne dass wir jetzt vorweg viel zu viel über das Webstandards-Magazin erzählen. Es gibt demnächst eine Technik-Sendung mit dem Ansgar und der Silvia. Ich weiß nicht, ob Jörg auch dabei sein wird. Schauen wir mal, worüber wir uns dann über das Webstandards-Magazin unterhalten. Also dafür demnächst mehr.
Mhm. Genau, noch eine andere Sache vom Barcamp. Ab irgendwann fiel es mir auf, dass Leute rumliefen mit so einem kleinen Poken und diese Spielzeuge dann aneinander hielten. Mich hat es nicht ganz überzeugt auf Anhieb. Poken ist so ein kleines Teil, das ist eine Mischung aus einem USB-Stick und so einer Figur. Es ist dann irgendwie eine Biene oder ein Monster oder was weiß ich was, ein Geist. Damit läuft man dann rum. Und wenn man andere Leute findet, die so einen Poken haben, dann kann man diese Poken gegeneinander halten und die tauschen dann irgendwelche Daten aus. Und mit dem USB-Stick kann man sich dann einen Rechner einstöpseln und über die Seite sich irgendwie miteinander kontakten.
Okay.
Einige Leute waren da überzeugt von und liefen damit auch rum und haben sich untereinander kontaktiert. Ich dachte mir, schon wieder eine neue Seite, auf der ich mich da vernetzen muss und irgendwelche Daten eingeben muss. Also für mich habe ich es gespart. Aber man kann sich das ja anschauen auf der Webseite. Vielleicht gefällt das dem einen oder anderen. Link werden wir auf der Webseite darstellen.
Absolut. Frage zu diesem Pokenteil. Also es ist so, wenn ich jetzt ein bisschen schüchtern bin, dann habe ich meinen Poken dabei. Ja, halt das irgendwo hin, in der Hoffnung, dass der sein Ding auch hinhält. Und dann kann ich per E-Mail weiter kommunizieren, wenn mir das zu blöd ist mit so direkt und so.
So wie ich das gesehen habe, so einfach hinhalten reicht nicht. Man muss die schon ziemlich dicht aneinander halten.
Ah, okay.
Also wenn man so dicht an der anderen Person steht, dann kann man sich auch gleich real unterhalten.
Dachte ich mir. Ja, gut. Kostet das irgendwie Geld oder
ist es? Keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen. Okay. Ich weiß, dass da irgendjemand hatte, aber ich weiß ja nicht, ob er die umsonst verteilt hat oder ob er die verkauft hat. Keine Ahnung.
So eine neue Art von Tamagotchi, ja, warum nicht?
Genau, irgendwas. Und was mir noch aufgefallen ist, es ist jetzt nicht nur das an dem Barcamp so, sondern auch in einigen Gesprächen, die ich hier so mit Freunden und Bekannten führe in letzter Zeit, Themen wie Sicherheit, Identität und Vertrauen im Netz im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken, dazu höre ich in letzter Zeit immer häufiger etwas. Es geht dann so in Richtung, die und die Person im Netz, ist sie das wirklich oder wer steckt dahinter? Vertraue ich der oder vertraue ich der nicht? Interessant finde ich es insofern, ich meine, auf Barcamps wird darüber natürlich schon seit längerem diskutiert, aber ich habe auch immer häufiger darüber Diskussionen mit Freunden, die nicht so webaffin sind.
Ja.
Das finde ich eigentlich eine gute Sache, dass es mittlerweile dann auch so rüberrückt und normale Leute in Anführungszeichen sich da Gedanken drüber machen, ob nur wirklich jedes Bild in mein VZ reingepackt werden muss oder nicht.
Aha.
Dazu gab es dann eben auch einige Sessions auf diesem Barcamp.
Okay. Interessanterweise, eigentlich ging es da auch irgendwie beim Thema Sicherheit um das Single-Login oder diese Open-ID-Geschichten?
Zumindest nicht da, wo ich war.
Ah, okay. Weil das war ja ursprünglich so der Gedanke, dass sie sagten, dass sie wollen das irgendwie ein bisschen sicherer oder zentraler machen, diese Login-Geschichte. Aber sei es drum. Aber ansonsten, das Barcamp Pro war interessant. Waren viele Leute da?
Ja, wie üblich, wenn man so und so oft auf Barcamps war, gibt es auch jede Menge Leute, die man schon mal gesehen hat. Von daher wieder ein großartiger Termin zum Netzwerken.
Ah, sehr fein.
Ja.
Ja, Peter, du hast auch mal was rausgesucht für uns, ne?
Genau, und zwar, wo wir gerade schon beim Thema Datenschutz waren, bietet sich der nächste Punkt an. Das ist nämlich das neue Design der Website des Bundesministeriums des Inneren, zu finden unter bmi.bund.de. Und da hat man sich mal so richtig ins Zeug gelegt, ein neues Design draufgetan. Es ist auch der Quelltext weitgehend standardkonform. Es sind ganz enorm viele jQuery-Spielereien drin. Das hätte man jetzt vielleicht vom Bundesministerium des Inneren so nicht erwartet, aber ist insgesamt ziemlich schick geworden. Macht richtig Spaß, sich da durchzuklicken. Es ist halt, okay, über Einzelteile müsste man da vielleicht reden, ob das jetzt so eine gute Idee ist, auf der ersten Seite da diesen bedrohlichen schwarzen Hubschrauber zu zeigen. Und den Herrn Schäuble dann gleich zweimal, also das sind dann aber auch Details. Aber man muss sagen, die technische Setzung ist schon ziemlich beeindruckend.
Ja, es sieht ziemlich schick aus. Ich klicke mich gerade mal so durch den Teaser durch. Ich klicke ja immer so ganz gerne solche Sachen an.
Ich finde es insbesondere oben in dem Header ganz schick, dass die wirklich bei jedem Bild darauf geachtet haben, dass irgendwas aus dem Bild herausragt.
Das ist ganz nett, ja.
Ja,
genau. Die müssen beim Freistellen zwar noch ein bisschen was üben, aber es ist ganz nett geworden, ja.
Ja. Wobei allerdings, was den Quellcode angeht, ich habe mir nicht so intensiv angeschaut, aber als ich vorhin irgendwann mal rumklickte, gibt es so eine ganze Passage, die per JavaScript und Document Write reingeschrieben wird, was ich nicht kapiert habe.
Aha.
Es mag dafür irgendwelche technischen Gründe geben, aber es sah jetzt auf den ersten Blick seltsam aus.
Ja, ich nehme an, das ist einfach eine Geschichte, die soll wohl nur funktionieren, wenn JavaScript auch an ist. Und das ist dann einfach die Lösung gewesen, die sie gewählt haben. Das kann man natürlich auch anders machen.
Ja, genau.
Ja, aber wie gesagt, es ist weitgehend für so eine Regierungsseite schon wirklich nicht schlecht.
Ja, und es sieht aufgeräumt aus.
Oh, absolut. Absolut. Ja, wunderbar.
Okay, dann mache ich mal weiter, wo wir schon beim Thema Regierung waren. Das war insbesondere in der letzten Woche ein Thema. Geht es nochmal um das Eckpunktepapier für die Netzzensur, die so durch die verschiedenen Parteien geistert. Ist ja schon seit ein paar Wochen im Gespräch. Jetzt gab es in der letzten Woche, ich glaube am Mittwoch, dieses Eckpunktepapier, was gemacht werden soll und wie es umgesetzt werden soll. Und ich glaube, am nächsten Tag gab es dann schon den ersten Gesetzesentwurf, der von der CDU gekommen ist. Man muss da in nächster Zeit, also als Webmensch sollte man schon darauf achten, was da in dieser Richtung passiert. Grundsätzlich geht es halt darum, oder der Hauptanlass ist, dass man versuchen will, Kinderpornografie einzudämmen. Mhm. Nur der Punkt ist, wenn jetzt irgendwelche Art von Zensur betrieben wird, von technischer Seite aus sagen einem alle Leute, es nützt einem sowieso nichts. Denn die Leute kommen trotzdem auf andere Art und Weise an diese Seiten dran. Und B, ist die Gefahr gegeben, wenn erstmal eine Sache zensiert wird, dass dann auch ganz schnell andere Sachen zensiert werden.
Ja, Entscheidend dabei ist ja auch, wer bestimmt denn, was zensiert wird. Das
genau,
ist auch
wer bestimmt, was
Punkt.
Zensiert wird. Und spätestens, wenn es um solche Sachen geht wie Urheberrechte, dass bestimmte Seiten, die sich nicht ans Urheberrecht halten, gesperrt werden, ist man ganz schnell dabei bei solchen Diskussionen, besteht darauf jetzt ein Urheberrecht oder nicht? Und da kann man sehr lange diskutieren mitunter.
Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber war es nicht so, dass 60-80% der deutschen Provider jetzt gesagt haben, jo, würden wir unterschreiben, aber zwei haben, glaube ich, gesagt, nee, gar nicht?
Ich weiß nicht mehr, wer wo dabei war. Ich weiß auf jeden Fall, dass ziemlich viele Provider von sich auch gesagt haben, ja, helfen wir gerne mit.
Ja.
Genau. Also die Großen wollen auf jeden Fall mitmachen.
Mhm.
Und die Liste soll eigentlich meines Wissens zusammengestellt werden, direkt vom BKA. Also
ich glaube, mein letzter Stand ist, dass die zumindest von staatlicher Seite gemacht wird, diese Liste irgendwie im Zusammenspiel mit dem BKA. Und dass dann die Provider dafür sorgen sollen, dass diese Seiten nicht mehr erreichbar sind. Und wer so eine Seite ansurft, bekommt dann eben eine Seite angezeigt, auf der steht, warum diese spezielle Seite nun blockiert ist. Und ich glaube, es gibt auch noch die Möglichkeit, sich darüber zu beschweren, dass sie blockiert ist. Aber im Zweifelsfall ist sie dann halt erstmal blockiert.
Also die ganze Geschichte ist eigentlich ziemlich seltsam. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, ist die meist diskutierte Lösung für diese Sperre ist ja eine einfache DNS-Umleitung. Und da habe ich kaum, dass die Diskussion im Gang war, direkt bei YouTube ein Video gefunden, wie man innerhalb von 27 Sekunden in Windows XP das umgeht. Einfach indem man einen anderen DNS-Server einträgt.
Ja.
Genau, und von der Leyen sagt ja immer noch, nein, die Möglichkeiten, das zu umgehen, dafür muss man schon technisch versiert sein. Aber sobald das erstmal eingeführt ist, muss man das nur in verschiedene Foren posten und dann hat es irgendwann jeder raus. Also ja. Ja, mit so einem einfachen YouTube-Video das zu erklären und schwupps, ist diese ganze Maßnahme hinüber.
Ja, es
aber
gibt ja auch
dafür,
schon.
Ja. Dafür, dass man sie so schnell austricksen kann, wird da echt ewig lange drüber geredet.
Ja, das ist schon komisch. Ich meine, es gibt ja auch schon Tools, womit du dir einen Proxy irgendwie in Sambuku-Stan einrichtest. Lädst irgendwie so eine Liste runter, drückst Startknopf und dann gehst du über Sambuku-Stan ins Internet. Bietet sich vielleicht auch an, wenn du Gulo oder wie das Zeug da heißt in Amerika schauen willst, die amerikanischen Filmchen, die nur für Amerikaner zu sehen sein sollen. Ja, aber ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Also Kinderpornografie, Verbot im Internet, wäre ich glatt dafür, das würde ich auch unterschreiben. Nur was damit zusammenhängt, die ganze Idee, also das Internet generell einzuschränken, ich weiß nicht, ob ich da so ein Fan davon bin. Ja, vor allen Dingen, weil auch.
Du weißt auch selbst nicht wirklich, wo die Reise hingehen soll. Ich habe heute noch bei Heise gelesen, dass der aktuelle Entwurf vom Bundeswirtschaftsministerium kommen soll.
Ja, genau.
Warum das so ist, weiß man nicht. Und es steht auch nicht fest, wie das gesperrt werden soll. Also die offizielle Formulierung heißt, dass es aus technischen Gründen, weil man nicht weiß, wo die Entwicklung hingeht, das Beste wäre, die Art der Sperrung dem Provider zu überlassen. Weil man da offensichtlich selbst nicht weiß, wie das funktionieren soll. Also, das ist jetzt meine Interpretation. Die offizielle Begründung ist eben, dass man das nicht, dass man das besser den Profis überlässt. Ich weiß auch nicht, warum es das Wirtschaftsministerium macht, ehrlich gesagt.
Ja.
Genau.
Ja, also die Frage wird auch sein, wie gesagt, wer stellt diese Liste zusammen und ist die dann öffentlich, sodass ich eventuell nachschauen kann, wenn meine Seite auf dieser Liste landet, wie ich da wieder runterkomme, wenn ich jetzt keine solchen Inhalte habe.
Ich meine mich zu erinnern, dass diese Listen auch in anderen Ländern erstmal nicht öffentlich sind, du aber ziemlich schnell halt eben rausfinden kannst. Also ich meine, du fragst einfach so und so viele Seiten ab und wenn die dann eben diese entsprechende Fehlermeldung anzeigen oder diesen Hinweis, dann weißt du ja, offenkundig ist die gesperrt.
Hm.
Also so habe ich es irgendwo gelesen.
Ja. Ja, Thema für sich eigentlich.
Ja, ja, könnte man eine eigene Sendung mitfüllen.
Wir können direkt mit dem nächsten Punkt weitermachen. Da geht das nämlich wieder so. Es gab ja zum Beispiel diese dänische Filterliste, die bei WikiLeaks rausgekommen ist und die stand dann da. Und dann hat ein Blogger auf einen Blogger verlinkt, der wiederum auf diese Liste verlinkt hat. Und der Blogger am Anfang der Linkkette, also nicht der, der die Liste verlinkt, sondern der auf den verlinkt, der die Liste verlinkt, der wurde von der Polizei besucht und ordentlich hat eine ordentliche Hausdurchsuchung abbekommen und das ganze Haus wurde auf den Kopf gestellt. Und da hat heute das Landgericht Karlsruhe entschieden, dass das rechtens war, weil im Prinzip jeder Link im Internet als Begründung für sowas herhalten kann. Eben aufgrund der Struktur des Netzes halt als Web. Da scheint man sich offenbar über das kleine Weltphänomen, dass halt jeder mit jedem über zig Ecken verlinkt ist, entweder nicht zu kennen oder nicht zu wissen, was man jetzt damit ausgelöst hat. Hm. Weil im Prinzip könnte man ja selbst zur Seite des Landgerichts Karlsruhe gehen und wenn man ein bisschen sich Mühe gibt, findet man da auch eine Verbindung zu irgendeiner Nazi-Seite oder sowas. Und dann weiß ich nicht, wo das enden soll.
Na, ich meine, es gab ja selbst diese Typo-3-Lücke, die ja sehr bekannt war, wo jemand auch vom Schäuble mal seine Webseite so ein bisschen gehackt hat. Ich hätte ja mal ganz schnell flux ein paar Kinderpornofotos da hochladen können, wenn ich denn wollte, und schicke den gleichen Rechtsanwalt, der ein paar Screenshots zieht und ihn dann verklagt. So im Prinzip. Ginge ja auch.
Geht ja, also theoretisch wäre das bestimmt möglich, aber ob das jetzt mit einem Minister oder einem ähnlich hohen Tier auch zu sagen wir mal, zum Erfolg geführt hätte. Sonst wäre das ja mal eine Maßnahme, über die man reden könnte.
Obwohl wir jetzt keinen Ansporn wollen, das zu tun.
Nein, nein. Stimmt, aber es offenbart sich hier auch wieder mal ein seltsames Verständnis vom Web bei solchen Entscheidungen.
Hm. Ich hatte letztens die Überschrift gelesen, beziehungsweise den ersten Absatz. Da hat auch das Gericht in Karlsruhe ebenfalls entschieden, ich hoffe, es war Karlsruhe, dass Forenbetreiber, da war ja mal so eine Geschichte, sollten irgendwie, sofern sie Kenntnis davon erlangen, dass irgendwas in ihrem Forum passiert, was nicht ganz rechtens ist, sei es Markenverletzung oder Verleugnung oder sonst irgendwas, dass die das denn, sofern die eben Kenntnis erlangen, löschen. Und inzwischen hat das Karlsruher Landgericht, ich gucke aber gerne nochmal im Anschluss der Sendung und poste einen Link dazu, dass es eben nicht mehr so sein muss, dass einem Forenbetreiber nicht zuzumuten ist, dass er das macht. Also, wie auch immer. Suche ich nochmal raus und packe ich mit dazu.
Empfehlungen.
Und fange ich mal an. Derzeit noch, also zumindest für, ich habe es mir aufgeschrieben, 8 Tage könnt ihr das, sofern ihr Mac-User seid. Das Mac heißt 3-Paket runterladen. Die haben das jetzt zum 3. Mal gemacht, machen das, glaube ich, so einmal im Jahr. Und zwar packen die für $39, so ist es zumindest gerade aktuell, ein bisschen Software in den Pod, die allein einzeln schon mehr kosten als diese $39. Dieses Mal sind dabei iSail, was normalerweise $40 kostet, ist ein Programm, womit ihr euch die ganzen Sachen hochschieben könnt, eure ganzen Artikel bei eBay. PictureSKU wird es, glaube ich, ausgesprochen, $35, Bildbearbeitungsprogramm SUSHEF für $30, World of Goo ist ein Spiel, $20, PhoneView, $20, womit ihr auf euer iPhone drauf zugreifen könnt, von jedem Mac aus, Lieder abspielen könnt, Kontaktlisten suchen und so weiter. Little Snapper, Screenshot-Programm, $40. Acorn, was war das? Glaube ich auch ein Bildbearbeitungsprogramm. KineMac für an sich $300. Wiretap Studio, deswegen habe ich mir das auch gekauft, kostet normalerweise $69. Ist dafür da, um auf dem Mac sämtliche Streaming-Geschichten in Sachen Audio aufzunehmen. Damit nehme ich auch gerade diese Sendung auf. Boings TV, Podcast Studio, Programm in Sachen TV, Videopodcast $200, The Hitlist $70 und Espresso $80. Ist sehr interessant, wenn man für $39 an die Software kommt und 1-2 Sachen sind dabei. Ist auf jeden Fall 8 Tage noch gültig. Also für diejenigen, für die es interessiert, einfach mal da drauf gehen. Ja, eine Geschichte habe ich auch noch für euch. Der Paul Hayes. Hayes, wird er glaube ich ausgesprochen, hat eine analoge Uhr gebaut, ausschließlich mit CSS Transitions. Ich selbst habe es mir noch nicht angeschaut, habe das für diese Woche mal mir auf den Terminer geschrieben, um mir das genauer anzuschauen. Sehr interessante Methode ist, läuft auch glaube ich bei der BBC auf der Webseite und irgendeine amerikanische war da auch noch, die mit CSS Transitions so eine analoge Uhr nachgebaut haben. Sehr schöne Sache. Ich weiß nicht, wie performant die ganze Geschichte ist, aber könnte man auf jeden Fall mal nachprüfen. Soweit meine Empfehlung.
Dann mache ich mal weiter mit 2 sehr speziellen Empfehlungen. Das eine ist für Leute aus Dortmund oder aus dem Dortmunder Umfeld, hier Ruhrgebiet. Falls jemand darunter ist, der sich für Typografie interessiert, am kommenden Wochenende, am Freitag und Samstag, 3. und 4. April, gibt es die Veranstaltung 33 Punkt an der FH in Dortmund. Das ist eine Veranstaltung zum Thema Typografie. Und die haben das vor 2 Jahren schon mal gemacht und verschiedene Leute eingeladen, die dann Vorträge halten an den beiden Tagen. Es ist insofern ganz interessant, als dass es halt schon für typografisch interessierte Leute ziemlich viel zu hören gibt. Und die Veranstaltung ist im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen, die sich um Typografie drehen, komplett kostenlos.
Oh,
das heißt, wer sich irgendwie dafür interessiert, sollte sich die beiden Tage freinehmen und bekommt für wenig Geld, nämlich keins oder vielleicht ein paar Euro für was zu trinken, ziemlich viele Infos. Dann habe ich noch eine spezifische Sache für Leute, die sich für Drupal interessieren. Ich mache in den letzten Monaten gar nicht mehr so viel anderes. Und eigentlich wollte ich es nie tun, aber ich bin jetzt doch dabei, für einen Kunden ein eigenes Modul zu schreiben. Und für die Leute, die in Drupal schon etwas eingestiegen sind und sich weiter informieren wollen, gibt es ein Buch, das ich gerade lese. Es nennt sich Pro Drupal Development. Ein Buch auf Englisch von John van Dijk und Matt Westgate. Das finde ich persönlich super für die Leute zumindest, die sich in Drupal näher einfuchsen wollen. Also diese beiden Sachen sehr spezifisch. Ich habe noch was Allgemeineres, nämlich es gibt ein neues Paket, Internet Explorer Collection nennt sich das. Habe ich heute von gelesen, ich glaube bei Dr. Web. Das installiert alle Explorer gleichzeitig. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es installiert die so, dass sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Ist natürlich die Frage, ob man den Internet Explorer 1 noch braucht. Vermutlich nicht, aber es ist zumindest von 5 oder über 5.5 und ich glaube 2.6er Version, der 7er und der 8er Version, alles drin. Und lohnt sich zumindest mal einen Blick drauf zu werfen, wenn man sowieso Webseiten gestaltet.
Ah ja, okay. Zu diesem Drupal-Plugin, darf ich fragen, was das für ein Login ist, was du da entwickelst?
In diesem Fall ist es was, ein ganz einfacher Replacement-Filter. Ich brauche das für eine Webseite, wo verschiedene Worte einfach ersetzt werden. Beispiel CSS, dass es dann ersetzt wird durch die entsprechende Abkürzung, damit nicht jeder einzelne diese Abkürzung eingeben muss, sondern man einfach nur eckige Klammern CSS schreibt und das wird dann ersetzt durch diese richtige Abkürzung. Dafür müsste ich kein eigenes Modul schreiben, denn es gibt schon Module, die sowas in der Art machen, nur die Module finde ich nicht so besonders von der Usability her nicht so gut geeignet und da hinterher auch 2, 3 andere Leute damit arbeiten sollen, dachte ich mir, programmiere ich irgendwas selbst, was das Ganze einfacher macht.
Ah, sehr schön. Okay. Auch das Buch selbst werden wir auch nochmal verlinken, das Pro Drupal Development.
Mhm.
Ja, wunderbar. Sehr schön.
Okay, dann erzähle ich jetzt mal meine Empfehlung. Da hätte ich an erster Stelle den etwas älteren schon Webfront Optimizer. Und der macht Folgendes, der optimiert Schriften für den Einsatz mit AddFontFace in CSS. Da gibt es ja manchmal folgendes Problem. Erstmal braucht man Schriften, die man einbetten darf. Und wenn man sie hat, dann gibt es ein paar Kandidaten, die haben sehr, sehr viele Zeichen. Die haben dann wirklich alles von lateinischen Zeichen bis zum arabischen hin, wiegen dann schon mehrere Megabyte und die sind ja fürs eben mal so Einbinden nicht jetzt unbedingt optimal, weil für die paar Browser, bei denen das dann funktioniert, jedem 2 Megabyte aufzuhalten, da kann man dann schon mal drüber reden. Der Webfront Optimizer macht das folgende, der bietet so eine Auswahl von Schriften und unten ein kleines Textfeld. Da trägt man einfach alle Zeichen ein, die man verwenden möchte. Und dann schneidet er sozusagen die Schrift so zu, dass die nur diese Zeichen enthält. Und die kann man dann verwenden.
Ah.
Gut, sofern das funktioniert. So richtig ausprobiert habe ich das auch noch nicht. Und es steht drüber, dass das hochgradig experimentell und wahrscheinlich alles kaputt macht. aber mal angenommen, es würde jetzt funktionieren, dann wäre das eine klasse Sache.
Absolut, ja. Vor allen Dingen übers Web mal eben seine Font optimieren.
Ja. Ja. Zweiter Punkt, eins meiner Lieblingsthemen eigentlich schon. Und zwar sind wir hier in Deutschland eigentlich ein bisschen in jQuery-Land. Davon liest man überall und an allen Ecken und Enden. Dabei gibt es noch eine ganze Reihe weiterer netter JavaScript-Frameworks. Und ich benutze schon eigentlich seit Urzeiten immer das Framework MooTools und ich dachte, ich nehme mal diese Gelegenheit hier wahr, um da einfach mal dreist ein bisschen für zu werben.
Gerne.
Das hat folgenden, also im Prinzip der Funktionsumfang von den modernen Frameworks ist ja eigentlich der gleiche. Alle können Ajax-Requests und so Sachen machen, die können Elemente auswählen mit CSS-Selektoren und hier und da einfügen und animieren. Das ist ja alles überall mehr oder minder das gleiche, mit kleinen Geschwindigkeitsunterschieden. Der Vorteil bei MooTools ist nun, dass das sehr stark objektorientiert ist und dafür ausgelegt ist, dass man jede Aufgabe, die man sich da zusammenprogrammiert, in kleine Teile splittet, ebenso in Kapseln, in Klassen kapselt. und dann sich daraus sozusagen einen Grundstock an Basisskripts zusammenbauen kann, mit dem man hinterher dann für schwierigere Aufgaben sowas zusammenstöpseln kann. Das ist also eine sozusagen in der Vertiefung eine weitere Möglichkeit, das einzusetzen. Man kann natürlich auch ganz normal einfach ein paar Elemente nehmen und die animieren, in seine Seite stöpseln. Das geht auch. Aber ich habe vor kurzem erst angefangen, das so zu nutzen mit den Klassen. Und schon nach 3-4 Skripts, die ich gebaut habe, verschiedene Projekte, gab es dann schon diverse Dinge, die konnte man da rausschneiden und sich jetzt sozusagen in die Bibliothek legen. Und die kann man jetzt in Zukunft dann wiederverwenden. Und wenn man das mal so ein bisschen macht, also wie gesagt, ich spreche von 5 Skripts bisher, merkt man schon, dass das die Sache ziemlich beschleunigt auf lange Sicht.
Mootools ist mir auch schon immer ein Begriff gewesen. Also die waren meines Wissens auch teilweise oder stellenweise Vorreiter in Sachen CSS-Animationen oder Transformationen, was so auf der Webseite passiert. Gutes aktuelles Beispiel ist auch das MacHS3-Paket auf der Webseite, was ihr ebenfalls verlinkt. Die nutzen auch das Mootools und zwar ziemlich cool, haben oben so ihre Programm-Icons, man geht rüber und das vergrößert sich. Unten haben sie derzeit genauso eigentlich, wie wir das bei den Technikwürze-Team so haben auf unserer Seite. Klickst auf eins drauf und dann schwuppdiwupp kommt aus der rechten Spalte dann eben neuer Content. Sehr nett gelöst.
Darf ich mal eine kurze... Bitte. Zwischenfrage zu. Also ich mache nicht so viel JavaScript und wenn, dann benutze ich jQuery. Und was ich so über Twitter mitbekomme, ist immer, es gibt dieses und jenes und dann auch das Plugin für jQuery und man kann alles damit machen. Gibt es so viele Plugins auch für Mootools oder ist das ein bisschen untergegangen?
Das ist bisher ein bisschen untergegangen. Es gibt das Problem, dass die Jungs, die ursprünglich Mootools gemacht haben, sich eigentlich um diesen ganzen Plugin-Effekt-Krempel gar nicht gekümmert haben. Die hatten ursprünglich nur den Ansatz, die wir nehmen jetzt, also ursprünglich war der Vorgänger von Mootools, war so eine Effektbibliothek für Prototype. Und die haben irgendwann einfach angefangen, Prototype sozusagen als Inspiration herzunehmen, um nochmal sowas Ähnliches zu schreiben und haben sich dann lange Zeit nicht darum gekümmert, was so diese Plugins angeht. Das hat sich jetzt insofern geändert, als dass jetzt offiziell dieses Kernteam, also diese Nerds, die sich nicht um das schöne Äußere kümmern wollen, sondern nur um den Kern, jetzt sozusagen abtrennen von einer Plugin-Entwicklergruppe. Und die haben jetzt die erste Beta dieses Bündels an Plugins herausgegeben. Das nennt sich Mootools More. Das ist auf der Seite nur ein bisschen über Umwege zu finden. Das findet man über das Blog. Im ersten Eintrag ist das verlinkt. Das ist also jetzt eine semi-offizielle Plugin-Anlaufstelle. Wir sind im Moment dabei, alle Plugins, die es im Moment so im Netz gibt, verstreut zu bündeln und zu testen. Und in Zukunft soll es so sein, dass da dann wirklich, dass das die offizielle Anlaufstelle ist und dass dann so wirklich wöchentlich neue Plugins nachgeschoben werden. Aber es ist eigentlich auch wirklich so, dass die Stärke von Mootools nicht darin ist, einfach Sachen als Plugins runterzuladen und zu verwenden, obwohl das natürlich auch geht und sich natürlich auch durch das Klassensystem anbietet. Aber es ist wirklich so, wenn man selbst baut, holt man da das meiste raus. Wenn man jetzt wirklich nur so Standard-Plugins wie zum Beispiel so ein Kalender oder eine Animation hier und da einbauen möchte, ist man vielleicht mit jQuery im Moment beim Stand der Plugins besser beraten.
Ja, es gibt auch bei jQuery viele Plugins, die sehr optimierungsbedürftig sind im Code. gibt es doch bestimmt ein paar Sachen auf deinem Blog auch, die man nachlesen kann in Sachen Mootools, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bemühe mich, die zentrale deutsche Propaganda-Anlaufstelle dafür zu
halten. Sehr schön. Kannst auch gerne Technik kurz in dem nächsten Mal nochmal zum Besten geben.
Immer gerne.
Wo es gerade so lustig ist, kommen wir mal, denke ich, zur Meckerecke.
Schluss mit lustig. Wir reden Tacheles.
Nikolai.
Ich fange an. Okay, ich möchte mich beschweren über die Hauptpost in Dortmund. Die haben vor 2-2,5 Monaten, keine Ahnung, irgendwann ihre ganzes System umgebaut. Und während ich früher einfach zum Schalter gegangen bin und gut war, haben die irgend so ein tolles neues System, das vermutlich ganz einfach ist, aber ich bin zu blöd, das zu kopieren. Man kommt dann rein und liest ein Schild und da wird man dann aufgeteilt. Wenn man irgendwie zur Postbank will, muss man an den Schalter und wenn man das will, muss man geradeaus gehen. Wenn man Pakete abholen will, muss man rechts runtergehen.
Das klingt
beim ersten Mal dachte ich mir, beim ersten Mal dachte ich mir, was für ein Blödsinn, anstatt dass ich einfach zu irgendeinem Schalter gehe. Nein, ich musste ganz nach rechts hingehen. War dann auch in Ordnung. So, jetzt war ich allerdings letzte Woche nochmal da, um ein Paket abzuholen. Und rechts, wo man die Pakete abholte, war niemand hinter dem Schalter. Und dann stand ich da 20 Sekunden und dachte mir, kommt da jetzt einer? damit ich mein Paket abholen kann, oder muss ich zu einem anderen Schalter gehen? Und wenn man jemanden wie mich, so ein erwachsener Mensch, da doof stehen lässt, okay, entweder bin ich sehr doof oder einfach dieses Leitsystem ist grässlich. Ich musste jedenfalls nochmal zurückgehen, musste mir dieses Schild suchen, dadurch lesen, dass man auch an den anderen Schaltern Pakete abholen kann, und bin dann zum anderen Schalter gegangen und dachte mir dann, okay, wenn ich hier auch Pakete abholen kann, warum gibt es dann diese Schalter rechts? Und dann war es auch noch so, dass ich dann stand und eigentlich als Nächster dran gewesen wäre, aber, also von meiner Sicht aus, aber dann war da so eine kleine Lücke in irgendeiner Absperrung und da kam dann irgendjemand dazwischen geschossen und war dann vor mir dran. Und ich dachte mir, hallo, warum können die Sachen nicht so absperren, dass jeder genau weiß, wenn man, wo man hergehen muss und wo was wie ist? Grässlich auf jeden Fall.
Ja.
Verstehe ich auch nicht, wie man das so einrichten konnte, während auch vorher alles funktioniert hat.
Ich kenne das ähnlich von der Deutschen Bahn in Hannover, in dieser Zentrale. Die sperren das auch jede Woche neu ab, also damit du dich jedes Mal neu orientieren musst. Und ich kann mich an eine Szene mal erinnern, an einen Tag, wo die wirklich alle Schalter, die hatten, also die sind ja alle in einer Reihe, nicht aufgeteilt hatten in drei oder vier Eingänge. Und sondern es waren maximal zwei Eingänge, einer ganz hinten, einer ganz vorne. Und irgendwo war die Trennung in der Mitte. Und du hast, glaube ich, keine Ahnung, 20 oder 30 Plätze. Ich habe sie nie gezählt. Das Blöde ist nur, wenn du nur zwei Eingänge hast in diesem Bereich hinter deiner Absperrung, dann kannst du teilweise die Leute hinter dem Schalter gar nicht sehen, weil sie hinter so eine Säule hocken. Was immer dazu führt, dass die aufstehen und sagen und beugen sich so nach vorne über ihren Tisch und sagen, nächster bitte! Hier bitte, hier zu mir. Und das ist ähnlich katastrophal. Ja, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich da, ne?
Ich kann mir das vorstellen, wenn man da arbeitet und in Wirklichkeit keinen Bock hat auf die Kunden, dann denkt man sich, oh, jetzt machen wir ein Spiel draus. Und einfach jeden Tag bauen wir hier die Absperrung anders und treiben die Leute in den Wahnsinn.
Wahrscheinlich war es das, ja.
Das ist so.
Schalter, wo man die Leute nicht sieht, wo die so hinter irgendwelchen Hindernissen, das ist doch ganz wie die Bundespost früher, wo die noch so hinter diesem Panzerglas saß.
Ach ja, da war ja mal was. Ja, Kundenservice ist ein anderer, ne?
Ja, die sind richtig bereit, wieder verstaatlicht zu werden.
Das stimmt.
Gut, nachdem ich schon diesen Umbau bei der Hauptpost hier in Dortmund nicht verkraftet habe, ein weiterer Umbau, der mich gestört hat, Twitter hat irgendwann sein System umgestellt. Und während ich früher einfach die letzten Seiten so durchblättern konnte, muss ich jetzt unten auf diesen Mausschalter drücken. Finde ich nicht gut. Also also manchmal ist es so, dass ich natürlich ein paar Stunden oder vielleicht auch ein, zwei, drei Tage nicht auf Twitter geachtet habe und dann steige ich irgendwann wieder ein und dann läuft da irgendeine Diskussion und ich will zum Anfang der Diskussion. Da blätter ich persönlich eigentlich lieber so die Pages zurück, anstatt dass ich immer auf diesen More-Button drücke und die Seite wird immer länger und länger und ich muss dann, was weiß ich, wie oft auf diesen More-Button drücken.
Also du nutzt jetzt die Twitter-Seite an sich und kein Tool oder wie?
Richtig, ja. Ich benutze die Twitter-Seite an sich, genau.
Okay.
Aber ich weiß nicht,
also. Ich schreibe dieses Ansehen.
Danke. Ich weiß auch nicht genau, wie das bei den Tools ist, weil ich weiß von einem Kollegen, der benutzt so ein Tool, da sieht er auch aber immer nur die letzten, weiß nicht, 20 oder 30 Einträge und sonst nichts und vielleicht allenfalls noch die Replies, die er extra anklicken kann.
Also ich nutze unterschiedliche, dadurch bedingt, dass die Tools, die mir eigentlich einigermaßen gut gefallen auf dem Mac, das sind derzeit Twitterific und was habe ich da noch im Einsatz? Destroy Twitter ist vielleicht nicht gerade der passende Name, aber sei es drum, bei denen ist es so, dass wenn ich jetzt offline gehe und gehe am nächsten Tag online, dann sehe ich die Stelle in der Timeline, die ich gestern verlassen habe. Und ich habe dann die Wahl, eben ganz hoch zu scrollen und zu sagen, okay, ich vergesse jetzt das, was da passiert ist, oder kann eben weiterlesen, wenn ich dann immer ganz viel Zeit habe, was meistens nicht so ist. Tja, ich weiß nicht, bei denen funktioniert
aber, das. Aber so eine Einstellung suchte ich auch, sowas wie die letzten Twitter, die man nicht mitbekommen hat, seitdem man zum letzten Mal eingeloggt war.
Ja, genau. Also,
irgendwas in der Art, genau.
Soweit ich weiß, dieses Destroy Twitter, kann ich auch gerne mal raussuchen, ist auch ein Adobe Air-Programm, also funktioniert auch unter Linux, weiß ich nicht, bestimmt, oder? Auf jeden Fall das aber auch unter
ich Windows. Ich habe es letztens getestet.
Ah ja, genau. Also ich würde das jetzt nicht zu meinem Haupt-Twitter-Programm machen, aber für einen zweiten Account für Technikwürze nutze ich das gerade, damit ich da auf jeden Fall auch erreichbar bin. Ist das da ganz hilfreich. Also bei dem ist es dann eben so, du machst das Ding neu an und fängst bei der Liste an, wo du aufgehört hast gestern. Mhm. Hat auch Nachteil, weil du musst ziemlich viel scrollen, wenn dich das nicht interessiert.
Ja, okay. Aber kann es sein, dass das noch eine Funktion ist, die fehlt, sowas wie zwischen verschiedenen Accounts umschalten? Weil ich kenne das nämlich auch nur von Leuten, die mehrere Accounts haben, die machen das dann so, auf der einen Seite sind sie dann richtig in Twitter drin und auf der anderen Seite nutzen die ein Tool für ihren zweiten Account, damit die so zwischen den beiden Accounts hin und her.
Ja, es ist ganz fürchterlich. Also die meisten Twitter-Clients, die sind in der Tat so, also es gibt nur ganz, ganz wenige, also für den Mac kann ich jetzt nur sprechen, ganz, ganz wenige, die wirklich mehrere Konten unterstützen. Twitterific zum Beispiel ist so, das wurde ja seit gefühlten 60 Jahren nicht mehr weiterentwickelt. Delete Twitter, nee, wie hieß es? Destroy Twitter bietet jetzt auch diese Account-Umschaltung nicht. Und im Browser kannst du es auch nicht machen, weil du kannst dich im Browser ja nur einmal einloggen. Müsstest quasi, wenn du es über das Web machen willst, zwei Browser benutzen, zum Beispiel ein Firefox und ein Safari oder was auch immer. Ich finde das alles nicht so ganz ideal. Denn es ist ja, also bei mir so, dass ich mindestens zwei Twitter-Accounts habe, die ich regelmäßig nutze. Da sind auch andere dabei. Also davon ist mein Haupt-Account Max. Das ist mein privater. Und dann ja noch eine Technikwürze. Und jedes Mal ein- und ausloggen finde ich sehr, sehr umständlich. Also ich wundere mich sowieso, dass da nicht einer mal sagt, komm, wir machen das mal zur Priorität und ich baue das bei mir ein.
Ja, mittlerweile dürfte es wirklich bekannt sein, dass genügend Leute mehrere Accounts haben.
Eigentlich ja.
Also das ist das, also wenn man mit dem Programm in den Start geht, kann ich ja absolut nachvollziehen, dass da niemand auf die Idee kommt, weil sich jeder denkt, okay, wir sind froh, wenn jeder überhaupt mal einen Account anlegt. Aber mittlerweile kann man schon auf die Idee kommen.
Absolut. Also vielleicht Hilferuf an die Hörer, wenn ihr irgendwelche Programme nutzt, egal ob das jetzt Linux, Windows oder Mac ist, dann erzählt uns doch mal, was nutzt ihr und was bietet eurer Meinung nach die besten Funktionen, beziehungsweise dann eben diese Account-Umschaltung, würde mich interessieren. Von mir aus auch Adobe Air, ich mag das zwar nicht so, aber würde es dann dennoch einsetzen. Mhm. Peter.
Gut, dann werde ich jetzt mal meckern.
Mach das, meckern.
Ich hatte letzte Woche so ein schönes Erlebnis mit meinem Netzwerk, das einfach aus irgendwelchen Gründen gestreikt hat und hatte riesige Paketverluste und es war ätzend lahm. Das war mir also eigentlich unmöglich, eine Website zu laden und ich hatte nur meinen Feedreader. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, warum ich es so schätze, wenn Newsfeeds nicht gekürzt werden. Wenn man nämlich dann seinen Lieblingsfeed lädt und dann sieht man dann nur so diesen Teaser, diesen Anreißer, der einem so schön das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt und dann kommt man nicht an die Seite. Es ist zum Heulen. Deswegen beschwere ich mich jetzt hiermit offiziell über gekürzte Newsfeeds.
Ist angekommen. Ich habe ja auch längere Geschichte, bei mir ist es ja so. Also ich war damals immer so der Meinung, das war wirklich damals, dass meine Webseite zum Beispiel max.de, dass ich nur immer den Anteaser rausschicke, den ich extra vorformuliert habe, so viel auf jeden Fall. Und dass ich die Leute animieren wollte, auf meine Webseite zu gehen. Ich selbst hasse das aber, weil es dann doch eben, ich habe immer keinen Bock, immer 50 Tabs im Browser aufzumachen, sodass ich dann eben gucke, interessiert mich das nicht. Und inzwischen ist es sogar so, dass es gibt eine Mac-Seite, ich glaube macnews.de, es kann mich auch täuschen, bei der ist es so, die bieten ihren normalen Text an, aber in verkürzter Form, die ersten, keine Ahnung, anderthalb Absätze. Und bei denen ist es wirklich auch so, dass es nicht nur intelligent gemacht ist, dass sie entweder etwas vorformulieren oder wirklich so gehen, ich suche mir den nächsten Absatz raus und cutte dann. Nein, die cutten mitten im Wort. Und das ist richtig fürchterlich. Wenn du anfängst zu lesen und überlegst dir, okay, lese ich das jetzt weiter oder nicht? Das ist ja wie in der Zeitung so, ja. Du liest die Überschrift und den Teaser und entscheidest dann, ich lese den Rest, ja oder nein. So mache ich das im Web ja auch. Und wenn du dann mitten im Wort abcuttest, dann gehe ich auf die Webseite, guck, lese dann dort weiter, um dann zu entscheiden, ob ich es ganz zu Ende lese. Fürchterlich. Finde ich ganz schlimm. Also ich habe es letztens bei mir auf der Privatseite viel zu spät, aber ich habe es dann doch mal umgestellt auf den Vollfeed. Technikwürze ist derzeit noch leider ein kleines Manko im Kurzfeed, also nur der Anteaser, den ihr auch auf der Webseite seht, hängt aber damit zusammen, dass sehr viele Podcatcher Probleme haben, wenn der Feed nicht valide ist. Und WordPress und PodPress und hin und her, die bieten leider nicht einen völlig automatisierten wir machen dein Feed mal richtig valide Funktion an, sodass ich derzeit mangels Zeit noch nicht wirklich dahinter kommen konnte und irgendwas machen konnte, um das Ding valide zu kriegen. Deswegen leider nur den Kurzfeed. Aber ihr könnt mir gerne Bescheid sagen, wenn ihr den ganzen Feed sehen wollt in eurem Feedreader, dann schaue ich mal, was sich da machen lässt.
Also ich glaube, bei Technikwürze ist das noch eher akzeptabel, weil da ja der Text nicht die Hauptsache ist.
Wir haben ja noch Audio. Ne?
Eben der Ton. Aber wenn das jetzt wirklich nur ein Katzen-Content-Block ist und dann wird das da abgeschnitten. Das ist wirklich ärgerlich und vielleicht auch teilweise darauf zurückzuführen, dass ja einige Blocksysteme sowas automatisch machen.
Ja.
Und vielleicht der Benutzer nicht weiß, wie oder dass man das ausstellen muss. Es ist einfach ärgerlich, wenn man dann nicht rankommt.
Wie siehst du denn das, Nikolai?
Also ich hasse auch gekürzte Newsfeeds und bei den Sachen, die ich irgendwie veröffentlicht habe, was weiß ich, Pisto Magazin zum Beispiel, da geben wir auch einfach die langen Feeds raus. Da haben wir auch, glaube ich, gar nicht drüber diskutiert. Ich habe das so eingerichtet und niemand hat sich beschwert und gut ist.
Das Pisto Magazin sei an dieser Stelle erwähnt, ist übrigens sehr empfehlenswert.
Danke. Das war jetzt auch nicht abgesprochen, die Werbung.
Nein, war es nicht,
und, ich schwöre. Und auch bei meinem eigenen, also mein eigenes Blog ist, glaube ich, seit Dezember verwahrlost, aber auch da biete ich einfach die langen Feeds an.
Ja, es macht einfach mehr Sinn.
Ich habe mich auch oft genug geärgert über irgendwelche kurzen Feeds, von daher biete ich halt die langen an.
Die zweite Sache, die mich bei einigen Feeds stört, ist, dass sie neben dem gekürzten Feed-Feature sozusagen auch noch Werbung kostenlos mit anbieten. Finde ich auch nicht gerade prickelnd. Also zum Beispiel, wenn die Banner da durchkommen. Ist das eine Art der Finanzierung, die ihr euch vorstellen könntet für eure Seiten? Oder sagt ihr eher, ach, muss denn doch nicht sein?
Also wenn, dann würde ich, also was ich grässlich finde, ist innerhalb des Textes Google-Werbung einzubauen. Das macht man natürlich, damit mehr Leute draufklicken und man mehr Geld verdient. Aber es stört ganz einfach den Lesefluss. Und für mich stört das so sehr, dass ich auch nicht auf die Idee kommen würde, bei meinen eigenen Dingen das so einzubauen. Also was ich mir vielleicht vorstellen könnte, sind Textlinks, die irgendwo an der Seite sind, innerhalb des Blogs, aber nicht innerhalb eines Feeds.
Also ich könnte mir das eigentlich, also für mich zumindest auch nicht vorstellen. Ich bin sowieso kein so großer Fan von Online-Werbung im Eigeneinsatz. Das würde jetzt in mir, wenn ich jetzt mehr Feeds hätte, in denen Werbung vorkommen würde, das sind bei mir jetzt wirklich ganz, ganz wenige, wenn das mehr würde, würde ich mir einfach einen kreativen Weg überlegen, wie man das mal elegant rausfiltert. Hm. Wie man es im Web halt auch macht.
Ja, absolut. Okay, komme ich mal zu meiner Mecker-Ecke. Ich habe mich diese Woche, also nicht nur diese Woche eigentlich, ein bisschen über TypoScript aufgeregt. Wir nutzen als Haupthaus-Content-Management-System in der Agentur Typo 3. Und Typo 3 ist ja grundsätzlich so, wenn du dir das Ding runterlädst und willst eine Webseite machen, dann hat diese Webseite 1000 Sachen drin, die dir als Webstandards-Evangelisten überhaupt nicht gefallen. Sei es das Target-Attribut oder sei es irgendwelche Inline-JavaScript- und CSS-Geschichten, die kriegst du quasi on board, frei Haus. Und du musst erstmal einen Haufen TypoScript, das sind also wirklich so eine Anweisung, einen Haufen von Arrays, die du der Seite vorschaltest als Konfiguration. Und da musst du super viel TypoScript erstmal zusammenschreiben, um die Webseite auf Null zu bringen, sodass sie nicht eigenhändig irgendwelche Attribute an irgendwelche Links packt oder sonstigen Kram reinmacht, sondern dass die Webseite wirklich clean ausgeliefert wird, so wie du dir das gedacht hast. Grundsätzlich, was ich auch heute hatte, ist, es gibt ja in Typo 3 auch irgendwelche Elemente, dass du Bilder einsetzt, Bilder mit Text. Und da wäre es ja ganz schön, wenn zum Beispiel mal so eine Fickbox über die Bilder automatisch drüber schwebt. Das heißt, du baust einfach nur ein Bild ein, gibst dem Titel und sagst, wenn man da draufklickt, dann soll das vergrößert werden. Bitte nicht per Pop-up, was übrigens auch standardmäßig bei Typo 3 ist, sondern mal so eine schöne Fickbox mit jQuery oder irgendwelche anderen Geschichten mit MooTools. Kann das ja auch mal was sein.
Gut so.
Auch da muss man super viel TypoScript schreiben, um die Attribute dieser Links irgendwie so hinzubiegen, dass es klappt. Im Prinzip ist es ja keine schlechte Idee. Ich habe da wesentlich schlechtere Content-Management-Systeme gesehen, wie zum Beispiel Web Edition. Durfte ich in der Agentur mal auskotzen, 2 Jahre lang. Das Problem bei TypoScript ist nämlich auch, dass es irgendwie keine richtige Dokumentation gibt, in der alle Attribute oder alle Möglichkeiten, was ich in TypoScript in diesem bestimmten Array einstellen kann, die gibt es einfach nicht. Es gibt zwar einige Dokumentationen, aber die sind teilweise sehr unvollständig, sehr alt und überhaupt nicht logisch. Und vor allen Dingen, wenn man endlich mal eine bestimmte Anweisung in TypoScript gefunden hat, womit man ein bestimmtes Attribut an einer bestimmten Stelle oder was auch immer ändern kann, dann wäre es ja eigentlich wünschenswert, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wenn diese Box angeklickt ist, pack mal das Attribut Fickbox dahinter, damit mein JavaScript weiß, ich muss das jetzt vergrößern. Dann wäre es ja wünschenswert, wenn ich auch eine Verneinung hätte. Also wenn diese Box jetzt nicht angeklickt ist. Es ist aber nicht so einfach, das in TypoScript zu machen. Also kurzum, ich habe, glaube ich, in der letzten Woche 2 Tage versemmelt und heute nochmal einen halben, nur um eine Geschichte mit Bildervergrößern hinzukriegen. Und das ist eine Sache, die zahlt mir eigentlich kein Kunde. Ich finde es fürchterlich und das muss besser werden. Definitiv.
Das ist übrigens ein Grund, warum ich damals bei Drupal gelandet bin. Mhm. Vor 3 oder 4 Jahren habe ich mir Typo 3 angeschaut und das war nämlich auch so, dass am Anfang der Code, der rauskam, nicht nach meinem Geschmack war.
Ja.
Und ich keinen Bock hatte, mich so sehr einzuarbeiten, um da erstmal überhaupt auf Null zu kommen. Und ich hatte mir dann noch andere Systeme angeschaut und bin dann bei Drupal hängen geblieben. Mhm. Also ich weiß natürlich, dass man in Typo 3 auch die Sachen so einrichten kann, aber man muss eben am Anfang halt einiges investieren.
Es ist definitiv so. Also du brauchst am Anfang wirklich viel Zeit und es erklärt sich nicht von selbst, weil viele Sachen einfach nicht funktionieren, wie du denkst, dass sie funktionieren sollen. Bei uns in der Agentur ist es inzwischen so, dass wir herausgefunden haben, also wie die Grundinstallation ist. Und wir ziehen uns nicht jedes Mal, wenn wir ein Kundenprojekt aufziehen, die Sachen runter, sondern wir haben ein fertig von uns optimal eingerichtetes Typo mit allen Grundeinstellungen, die wir schon gemacht haben, wo die ersten Sachen auch schon eingetragen sind, die ersten Vorkehrungen sind getroffen, so ein Musterprojekt sozusagen.
Und davon kenne ich es auch von anderen Typo3-Leuten, ja.
Genau, und somit haben wir dann ein TGZ gemacht, was wir auf dem Webserver einfach nur entpacken. Dann sind die Rechte auch schon alle gesetzt. Dann machen wir MySQL-Dump von diesen Mustergeschichten und dann ist das Ding eigentlich in 3 Minuten installiert und einsatzbereit. Anders kannst du es nicht machen. Aber gerade wenn du solche speziellen Sachen hast und willst ein bisschen was weiterentwickeln, dann suchst du dich im Netz zu Tode. Es gibt hunderttausende Seiten mit Typo 3, wo du irgendwas lesen kannst. Aber der eine hat es mal so hingefummelt, der andere hat so hingefummelt. Und irgendwo ist das richtige Ding für dich irgendwo in der Mitte und du musst es dir selbst zusammenfummeln.
Ich habe mich ja mittlerweile schon für Drupal entschieden und kenne mich nicht so gut aus mit Typo 3. Aber soweit ich weiß, wird doch Typo 5 entwickelt, oder nicht? Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wann das rauskommt, wie weit das ist und was da sich alles geändert hat. Aber falls es da so sein sollte, dass sich da die Anfangsinstallation anders darstellt, also dass die clean ist, dann ist das, glaube ich, ein Grund, sich nochmal Typo 5 anzuschauen.
Also im Prinzip ist...
Typo 3, 5.0, wie auch immer es dann heißt.
Ja, im Prinzip ist es ja nicht schlecht. Ich habe damals mal von diesem Ding überhaupt nichts gehalten, weil alleine, wenn ich mir das Typo 3 als Administrator anschaue, nicht als Kunde, sondern als Administrator, werde ich erschlagen mit 500.000 Menüpunkten und 700.000 Schaltern, die in der UI sowas von hässlich zusammengeschustert sind, wo ich dann manchmal denke, wozu ein Content-Management-System sollte eigentlich für da sein, dass du 3 Buttons hast und kannst eben mal deine Webseite updaten. Soweit ich weiß, wird die neue Version entwickelt und soll komplett neu geschrieben werden. Dahinter hängt ja auch, glaube ich, das selbst erfundene, jetzt neu initiierte, was heißt das? Typo Flow, genau. Mhm. Das PHP-Framework. Klingt ganz interessant von den Sachen, die ich bisher schon erfahren habe von den Entwicklern. Es kann nur besser werden.
Fällt mir ein, man müsste vielleicht doch mal eine reine CMS-Reihe machen.
Übrigens haben auch ein paar Hörer schon nachgefragt. Also gern. Können wir gerne machen. Jeder sucht, hatte doch bisher sein Streckenpferd. Da fallen mir gerade spontan noch ganz andere Webkrauts ein, die ja, ihr spezielles genau. Streckenpferd haben. Können wir gerne mal eine Sendung drüber machen. Bin ich ein Fan davon.
Ja, oder man macht einfach mehrere halbstündige Sendungen zu den verschiedenen Systemen. Je nachdem, man kann ja ewig drüber sprechen.
Genau.
Technik.
Ja, dann denke ich mal, kommen wir so nahezu zum Schluss. Gerade wo wir beim Rückblick sind oder mal kleine Sendungen sprechen wollen. Wir hatten ja letztens die Technik für 229 mit Thomas Kaspers und Dirk Jesse. Wir hatten uns unterhalten über Layout-Tabellen total. Ist es der neue Weg? Und wir haben ja diese Grundsatzdiskussion von Mike durchgekaut und haben darauf hingewiesen, dass Mike gesagt hat, okay, Tabellenlayouts könnten durchaus schneller sein als CSS-Layouts. Da haben sich jetzt einige beschwert bei mir, dass wir nicht die richtigen Argumente pro CSS-Designs gebracht haben. Das war auch nicht mein Anliegen, in dieser Sendung darauf hinzuweisen, dass wir diese Argumente rauspulen. Dennoch ist es natürlich wünschenswert, wenn wir wirklich auch im Hinblick unter Berücksichtigung Technik wird zu 129 eine Sendung machen, die kommen wird, so viel sei vorausgesagt, indem wir diese richtigen CSS-Argumente dann bringen, warum man CSS-Design einsetzen sollte als Tabellenlayout. in kompakter Form wahrscheinlich über eine Stunde, so wie es aussehen wird. Aber wie gesagt, die Sendung wird kommen und vielmehr betrachte ich Technik Britze ja sowieso als ja, im Longtail wirksam. Ja. Also ich sehe nicht jede einzelne Sendung als solches, indem wir sagen, CSS-Layouts sind jetzt das Richtige und ihr müsst jetzt Webstandards einsetzen. Ich glaube, wir haben jetzt 131 Sendungen, da sollte für jeden mal das richtige Armament dabei sein. Aber nichtsdestotrotz, es wird noch eine geben.
Beteiligt euch an der Diskussion im Blog auf technikwürze.de. Dennoch,
zwei kleine kurze Geschichten in Sachen Technikwürze Website. Ich habe jetzt so ein paar Sachen noch an der Performance gemacht, sollte minimal schneller sein. So ein paar Sachen, die ich da eingetragen habe, werde auch demnächst noch mal so einen kleinen Kompressor schreiben, der die CSS-Datei mal zusammenmercht und die Leerzeichen und sowas entfernt. Da wird sich noch einiges tun. Weiterhin gerne, wenn euch irgendwas einfällt oder auffällt an der Seite, schickt uns irgendwie die Info. Wir ändern das. Und was ich auch eventuell noch geplant habe, wir haben ja noch einen Tab rechts oben frei in der Navigation. Da könnte ich mir sowas vorstellen, dass wir zum Beispiel von den Webcrowds den Twitter-Stream einbauen. Was bloggen gerade die Webcrowds oder was twittern sie gerade? Wenn euch da irgendwas einfällt, was ihr da sehen wollt oder wenn ihr mehr von uns wissen wollt, von den Webcrowds, die wir hier Technik wird zu moderieren, dann schreibt uns das Ganze in den Kommentaren oder schickt uns das per Twitter. Technikwürze gibt es ja auch per Twitter, twitter.com/technikwürze mit UE. Und wir bringen das dann. Sind auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Ja, ich denke, dann sind wir am Ende der Sendung angelangt für dieses Mal. Ne?
Bei gut 60 Minuten.
Ich dachte auch so in der Mitte, wir schaffen es diesmal bei einer halben Stunde und dann haben wir mit der Meckerecke angefangen.
Auch stimmt, ja.
Ich finde, wir waren gut.
Finde ich auch. Ich fand es sehr interessant. Auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön das dritte Mal diesmal, wie gesagt, dabei Nikolai Schwarz. Gerne wieder.
Gerne wieder, genau.
Und ich hoffe von dir, Peter Kröner, vielen Dank für deine Stimme sozusagen, dass wir die auch mal öfters hören.
Es war mir ein Vergnügen, immer wieder gerne.
Okay. Und euch wünsche ich einen angenehmen Start in der Woche. Wir haben heute schon Montag und für die restliche Woche viel Erfolg. Bis dahin, bye bye. Ciao.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webcrowds auf webcrowds.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.
Super.
Sehr schön. Ja. Hat ja dann doch schon wieder eine Stunde gedauert, meine Güte.
Ja, ich dachte mir zwischendurch, man hätte einige Punkte tatsächlich vielleicht ein bisschen kürzer fassen können, aber es war jetzt nicht so, dass wir da ewig lange, langweilig drüber geredet hätten, glaube ich.
Das passt schon. Genau. Ich denke, es war auch mal wieder Zeit für so eine Sendung, wo wir einfach mal so ein paar Links zusammentragen. Ich hatte zwar zwischenzeitlich auch mal die eine oder andere Stimme, die gesagt hat, Mensch, ich lese den ganzen Tag diese Feeds, ich brauche nicht eine Technikwürze, indem ihr das nochmal runterbetet. Aber schlussendlich ist es dann doch so, wenn wir jede Woche eine Sendung machen wollen, dann können wir nicht jedes Mal die super mega Totalsendung machen, wo wir alles explizit aufdröseln.
Hatte auch ich auch so. Außerdem, ich glaube, es gibt noch genügend Leute, die tatsächlich eben nicht den Link-Ticker verfolgen.
Ja.
Und für die ist dann das ein oder andere tatsächlich neu.
Und ich meine, Peter, du machst es ja genauso in deinem Blog auch. Wunderbare Geschichte. Du sammelst ja auch mal ein paar Links und haust dann einen Blogbeitrag raus mit eben dieser Linksammlung, ne?
Genau. Ja, also ich denke, das ist auch ziemlich gefragt immer sowas. Das sind einfach, also viele Leser wollen das, dass da einfach jemand diese ganze Vorauswahl trifft, der sich so die Mühe macht, diese 120 Blogs oder was sich reinzuziehen und da halt die Sachen rauszupicken, die wirklich gut sind.
Ja,